ARD Sounds.
LKW auch sonntags unterwegs, führt das zu mehr Staus?
30 Grad in der Wohnung, muss ich das als Mieter hinnehmen?
Und Schilderklau auf Wanderwegen, gefährliche Souvenirjagd.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Uli Spinnrad und Moritz Zacho wünschen euch einen schönen guten Morgen an diesem Montag, den 10. August. Und wir grüßen in ARD Sounds und wo ihr uns sonst hört. Schön, dass ihr dabei seid.
Genau, schönen guten Morgen auch von mir. Und falls ihr gestern aus dem Urlaub zurückgekommen seid oder vielleicht in den Urlaub gefahren seid oder aus irgendwelchen anderen Gründen auf den Autobahnen in Westdeutschland unterwegs wart, dann ist euch vielleicht aufgefallen, es war möglicherweise ein bisschen voller als sonst. Ihr dürftet nämlich mehr LKW als normalerweise an einem Sonntag gesehen haben.
Wir hatten mit Schlimmstem gerechnet, aber wir sind tatsächlich super durchgekommen.
Bis jetzt habe ich nichts gemerkt.
Ich habe es heute Morgen im Radio gehört und habe da eigentlich mit gerechnet, dass es schlimmer wird. Aber bis jetzt bin ich eigentlich guter Dinge. Das ist noch nicht so.
Ja, es ging mir ähnlich wie diesen Autofahrern auf der Raststätte an der A1 bei Dortmund. Ich bin gestern von Osnabrück nach Hannover gefahren, hatte wirklich vorher Schiss, dass es so richtig voll wird. Aber gestern habe ich dann wirklich kaum einzigen LKW gesehen. Und das, obwohl das sogenannte Sonntagsfahrverbot bei mir in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgehoben wurde. Und deswegen hast du ja auch eben explizit von Westdeutschland gesprochen. Die Bundesländer, die liegen ja alle im Westen des Landes. Und der Grund, warum das Sonntagsfahrverbot aufgehoben wurde, ist das Niedrigwasser in den Flüssen.
Genau, in vielen Flüssen ist ja gerade wegen der anhaltenden Trockenheit ziemlich wenig Wasser drin. Rhein, Mosel, Weser, überall ist das Wasser gerade knapp. Und das bedeutet eben auch, dass die Binnenschiffe, die normalerweise viele Waren über die Flüsse transportieren, gar nicht fahren können oder nur wenig Ladung aufnehmen können, damit die Schiffe nicht zu tief liegen.
Das heißt, es fehlen gerade Transportkapazitäten auf dem Wasser, weil aber auch zum Beispiel Fabriken aus der Chemie oder der Stahlindustrie ihre Rohstoffe über den Wasserweg bekommen, wirken sich diese Engpässe auf viele Bereiche der Wirtschaft aus, weil wenn der Nachschub fehlt, dann kann eben gar nicht oder zumindest mal weniger produziert werden.
Und deshalb ist die Idee, wenn es auf dem Wasser nicht mehr so gut geht, dann müssten eben andere Wege genutzt werden. Der Bundesverkehrsminister hat angekündigt, mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern. Die Bahn soll da für mehr Kapazitäten auf den Strecken sorgen, also quasi freie Bahn für Güterzüge. Und der andere Weg ist dann eben die Straße. Und deshalb haben diese vier Bundesländer, die wir schon erwähnt haben, das Sonntagsfahrverbot jetzt ausgesetzt.
Eigentlich dürfen LKW da ja bis 22 Uhr nicht fahren, es sei denn, sie haben verderbliche Lebensmittel an Bord oder andere Sondergenehmigungen. Aber jetzt haben NRW und Niedersachsen das bis Ende des Monats erstmal ausgesetzt. Das Saarland und Rheinland-Pfalz sogar bis Ende September, sodass auch andere LKW fahren dürfen. Das hat Vor- und Nachteile, sagt Philipp Schmierler aus Bottrop im Ruhrgebiet, der Spediteur.
Die Industrie und der Handel, die werden ihre Prozesse jetzt dementsprechend ändern, dass wir auch am Sonntag bei denen laden oder entladen können. Und dementsprechend werden wir dann den Sonntag als effektiven Werktag für uns nutzen können, werden aber dafür dann an anderen Tagen wiederum nicht unterwegs sein.
Ja, ist ja logisch. Ne? Zusätzliche Lkw-Fahrer fallen nicht einfach so vom Himmel.
Ja.
Und die da sind, die dürfen ja auch nicht einfach einen Tag mehr arbeiten in der Woche. Also wenn sie sonntags unterwegs sind, dann brauchen sie eben einen anderen Tag frei, Donnerstag oder so. Deshalb ist dann die Frage, ob das am Ende überhaupt so viel bringt.
Ja, auch der Verband Spedition und Logistik NRW rechnet nicht mit super krassen Auswirkungen, das sagt der Vorsitzende Rüdiger Ostrowski.
Die Entscheidung ist ja sehr kurzfristig gefallen. Für die nächsten Wochenenden wird es sehr wenig sein, weil in der Disposition muss natürlich am Wochenende auch alles passen. Es muss der LKW vorhanden sein, es muss der Fahrer vorhanden sein und die Ladestellen müssen offen sein. Aber trotzdem ist das eine sehr positive Entscheidung, die der Logistikkette hilft.
Der Bundesverband der deutschen Wirtschaft findet die Regel gut. Umweltorganisationen sagen aber zum Beispiel, dass die vielen zusätzlichen Lkw eine Umweltbelastung sind und dass niedrige Flusspegel ein Zeichen des Klimawandels sind. Und wenn man jetzt das Fahrverbot lockert, dass das Problem ja nicht geändert wird, zumindest mal.
Ja, zumindest in NRW hat das übrigens gestern auch tatsächlich wohl nicht zu mehr Staus geführt. Es war zwar etwas voller als sonst, sagt das WDR-Verkehrsstudio, aber es gab jetzt keinen Hinweis darauf, dass das an den vielen Lkw lag, die da zusätzlich gefahren sein könnten.
Unsere Kurznachrichten.
In Westeuropa waren der Juni und Juli so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das sagt das EU-Klimabeobachtungsprogramm Copernicus. Dass es im Juli die dritte und vierte Hitzewelle seit Mai gab, das stelle eine außergewöhnliche Serie extremer Hitzeperioden dar. Während es in Osteuropa und Skandinavien nicht so warm war wie auf dem übrigen Kontinent, lag in Westeuropa die Durchschnittstemperatur im Juni und Juli fast 2,8 Grad über dem Referenzwert.
Apropos Hitze und Trockenheit, in Spanien und Südfrankreich sind wieder neue Waldbrände ausgebrochen. Seit Wochen kämpfen da ja die Einsatzkräfte schon gegen die Feuer. Die sind zuletzt ein bisschen eingedämmt worden, aber jetzt gibt es eben neue Brände in Frankreich, ungefähr 140 Kilometer nordwestlich von Montpellier.
Bei humanitären Einsätzen kommen jedes Jahr viele Menschen ums Leben. Nach Angaben einer unabhängig geführten Datenbank waren es im vergangenen Jahr 350 Helfer. Mehr als die Hälfte davon im Gazastreifen. Im Vergleich zum Jahr davor ist die Zahl leicht gesunken. Gestiegen ist aber die Zahl der Helfer, die entführt oder vermisst wurden.
30 Jahre nach dem Tod des Rappers Tupac beginnt in den USA heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Organisator des Mordes. Tupac Shakur war aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen worden. Und der Angeklagte hat selbst schon mehrfach öffentlich zugegeben, dass er in dem Auto gesessen hat, geschossen habe, aber sein Neffe, behauptet er jedenfalls. Aber der ist 1998 selbst bei einer Schießerei gestorben.
In Birmingham im Zentrum von England beginnen heute die Europameisterschaften in der Leichtathletik und es geht direkt los mit einer deutschen Medaillenkandidatin. Heute Vormittag ist Yemisi Mabry bei der Qualifikation im Kugelstoßen dran und falls euch der Name nur halb bekannt vorkommt, vor 2 Jahren ist sie Olympiasiegerin geworden, da war sie aber noch nicht verheiratet und seit März heißt sie nicht mehr Ogunleye mit Nachnamen. Ja, unser Podcast erlebt natürlich zum einen von unserer Redaktion, die, wie ich finde, fast immer tolle Themenideen hat. Aber mindestens genauso leben wir von euren Ideen und die sind natürlich immer alle super.
Alle super. Hörerinnen, Hörer, unsere Redaktion, alles tolle Menschen, tolle Kolleginnen und Kollegen. Und unsere Hörerin Alina, die hat uns bei Spotify mal geschrieben und ein Gefühl aufgegriffen, das wahrscheinlich gerade viele von uns und von euch kennen. Sie schreibt nämlich, ich habe in meiner Wohnung dauerhaft zwischen 26 und 30 Grad, auch über Nacht mit offenem Fenster. Lässt sich da etwas in Sachen Mietminderung machen?
Spannende Frage, definitiv auch für mich, habe ich mir auch schon gestellt, die Frage. Ich wohne ja mitten in Hannover im Altbau und meine Thermometer in der Wohnung, die zeigen definitiv ähnliche Temperaturen an wie bei Alina. Also Alina, wir haben das recherchiert und die kompakte Antwort lautet, schwitzen ist doof, trotzdem sollte man nicht selbstständig die Miete kürzen, sondern immer erstmal mit dem Vermieter sprechen. Und diese Frage ist tatsächlich auch total individuell, also eine allgemeine Lösung für alle, die in der Mietwohnung schwitzen, die gibt's leider nicht.
Genau, es ist nämlich leider nicht so, dass der Bundesgerichtshof als oberste Instanz da irgendwann mal Recht gesprochen hätte, das für alle gilt, sondern Mietminderung bei Hitze ist immer ein Einzelfall. Dabei ist dann zum Beispiel entscheidend, ob euer Wohnhaus bauliche Fehler beim Wärmeschutz hat, mit anderen Worten, ob euer Vermieter was dafür kann, dass es für euch so unerträglich in der Wohnung ist. Und das wäre dann ja zum Beispiel in deinem Altbau auch schon wieder schwieriger, weil da wusstest du ja im Prinzip auch schon beim Einzug, dass das Haus wahrscheinlich nicht ganz so gut gedämmt ist wie ein Neubau.
Konnte man sich zumindest denken, das stimmt. Ja, so ähnlich ist das auch für alle, die in einer Dachgeschosswohnung leben. An dieser Stelle Grüße an unsere Kollegin Julia mit ihren 35 Grad in der Butze, die Arme. Wer eine Dachgeschosswohnung zieht, der weiß vorher, dass es dort wärmer wird als im Erdgeschoss. Das ist natürlich nicht unmöglich, auch im Altbau und im Dachgeschoss eine Mietminderung bei Hitze zu bekommen. Aber es ist wegen dieser Gründe auf jeden Fall ein bisschen schwieriger.
Also wenn es tagsüber dauerhaft deutlich über 26 bis 28 Grad bei einem sind, nachts über 25 Grad und in Extremfällen deutlich über 30, dann kann das schon auch ein Hinweis dafür sein, dass ein baulicher Fehler vorliegt. Dann hat der Vermieter eventuell beim Wärmeschutz gepatzt und dann könnte auch eine Mietminderung drin sein, vielleicht sogar eine fristlose Kündigung, wenn ihr da schnell rausholt.
Ja, wer das Gefühl hat, dass es in der eigenen Wohnung nicht mit rechten Dingen zugeht, sollte aber auf gar keinen Fall einfach von sich aus die Miete kürzen, sondern sich dann Rat bei Profis suchen, zum Beispiel bei Mietervereinen oder bei einem Anwalt. Und die raten dann häufig auch erstmal dazu, dass man alles selbst probieren sollte, um die Wohnung runterzukühlen, also in kühleren Stunden lüften, Wohnung abdunkeln oder auch Klimageräte einsetzen.
Ja, und außerdem sollte man die Temperaturen in der Wohnung auch mal aufschreiben, und zwar über einen längeren Zeitraum. Auch die Uhrzeiten dazu und die Räume, in denen ihr gemessen habt. Also quasi so eine Art richtiges Protokoll führen, damit man dann auch was in der Hand hat, um es zu beweisen. Dann sollte man den Vermieter informieren, den Mangel auch schriftlich anzeigen und verlangen, dass man Hilfe bekommt. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass der Vermieter danach rüstet, von außen einen Sonnenschutz anbringt oder die Fassade besser dämmt.
Also Fazit können wir uns merken, auf gar keinen Fall selber die Miete kürzen, Temperaturen auch mal dokumentieren, sich Rat bei Profis holen und natürlich immer mit dem Vermieter sprechen.
Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Es sind noch fast überall Ferien in Deutschland. Viele von euch sind wahrscheinlich auch gerade noch im Urlaub oder fahren sogar erst noch weg. Und einige von euch werden dabei auch auf Wanderwegen unterwegs sein. Und damit wir alle, die wir mal wandern, auch dabei den Weg finden, gibt es ja überall diese Hinweisschilder. Kennt ihr alle wahrscheinlich, ne? So Wegweiser. Manchmal sind das nur irgendwie Schilder mit Farben, rot-weiß zum Beispiel, die ja klassisch für einen Wanderweg stehen und den markieren. Aber manchmal stehen da eben auch irgendwie die schwungvollen Namen des Wanderweges drauf, wie Burg Panoramaweg oder Neanderlandsteig.
Dann frage ich mich natürlich direkt, wo ist das denn?
Kann ich dir sagen, im Neandertal, das ist im Kreis Mettmann, hier bei uns in der Nähe, im Westen, ja, so Nähe Düsseldorf. Da ist das Neandertal, da haben früher die Neandertaler gelebt und da gibt es den Neanderlandsteig.
Überrascht mich gar nicht, dass das Neandertal bei dir in der Nähe ist, Uli. Das Problem ist natürlich, diese Schilder werden jetzt zunehmend geklaut.
Je schöner das Logo, je farbiger, desto beliebter. Einfache Routenlogos, die oft nur mit einem Kreis und einem Viereck markiert sind, die sind eher unbeliebt, während halt je schöner das Motiv, desto beliebter. Zum Teil haben wir natürlich Wanderer, die dann denken, oh, ich nehme eine Trophäe mit, eine von vielen, schadet ja nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch im urbanen Bereich, gerade auch teilweise Vandalismus, wo dann wirklich die Schilder geklaut werden, einfach ja, des Klauens wegen.
Das sagt Maurice Eckhoff. Er ist ein Wanderwegmanager im Saarland. Er kontrolliert die Wege und guckt dabei dann auch, wo Schilder fehlen. Und im Saar-Pfalz-Kreis, wo er zuständig ist, werden jedes Jahr wirklich Hunderte von den Dingern gestohlen. Dabei muss man auch wirklich sagen, die könnte man auch einfach für 2,50 Euro beim Touristikverband kaufen.
Könnte man, ist aber nicht der gleiche Adrenalinkick wahrscheinlich, ne? In dem Naherholungsgebiet ist das jetzt natürlich immer ärgerlich für Wanderer, wenn so Schilder fehlen, weil die möglicherweise dann den Weg nicht mehr so leicht finden, wobei die meisten ja inzwischen auch ein Smartphone haben und auch dabei haben und damit dann zur Not auch navigieren könnten. Aber das eine ist halt ärgerlich, das andere ist gefährlich, wenn das nämlich zum Beispiel in den Bergen passiert auf Wanderwegen. Da hast du oft kein Handyempfang, kannst dich damit also nicht irgendwie retten. Und wenn man den Weg nicht findet, kann das in den Bergen tatsächlich böse enden.
Ja, genau. In den Bergen verirren, das wäre jetzt nicht so die super Idee. Nee. Da gibt's oft nur den einen Weg, zumindest wenn er sicher sein soll. Und weil sich auch das Wetter schnell ändern kann, hat man da auch nicht unbegrenzt Zeit, jetzt noch einen Umweg zu finden. Und der Deutsche Alpenverein hat auch schon darauf hingewiesen, dass am Schrecksee in den Allgäuer Alpenschilder geklaut worden sind.
Ja, genauso wie der italienische Alpenverein in der Region Bergamo gibt's so weiße Schilder mit einem roten Pfeil, die da den Weg ja zum Beispiel zur nächsten Hütte anzeigen sollen. Die sind auch sogar so fest an Stangen montiert. Also da muss man theoretisch sogar richtig Werkzeug dabei haben, um die abzumachen. Das geht nicht mal eben so. Passiert aber auch da trotzdem und deshalb ist auch da die Vermutung, dass die Leute die Schilder unbedingt als Souvenir haben und mitnehmen wollen.
Ja, eine doofe Idee, so viel ist sicher. Mindestens mal ärgerlich für Wanderer, mitunter sogar auch gefährlich, haben wir erklärt. Und so Leute wie Maurice müssen das dann ja auch noch ausbaden, weil sie die neuen Schilder noch wieder montieren müssen und erstmal finden müssen ja auch. Übrigens ist sowas auch kein Kavaliersdelikt, sondern das ist schlicht und ergreifend Diebstahl und Sachbeschädigung. Und das kann bestraft werden, wenn man erwischt wird.
Am Freitag haben Annika und Sebastian über digitales Trinkgeld gesprochen. Also diese Nummer bei der Kartenzahlung, wo man dann gefragt wird, wie viel Prozent Trinkgeld man denn geben möchte. Und das gibt's ja jetzt auch nicht mehr nur im Café, sondern zum Beispiel auch in Schuhgeschäften oder so. Das weitet sich immer mehr aus. Und dazu haben sich viele von euch bei uns gemeldet.
Ein Hörer schreibt zum Beispiel auf Spotify, digitale Trinkgeldforderung ist übergriffig, das ist ein No-Go, das ist modernes Betteln, schreibt er. Bezahlt die Mitarbeiter gescheit, dann muss nicht gebettelt werden, schreibt der Hörer.
Und Michael, einer unserer treuesten Hörer seit der ersten Stunde, liebe Grüße, der ist Einzelhändler aus Karlsruhe und er sagt, die Geräte, die er den Kunden in seinem Laden vor die Nase hält, die sind nicht problematisch.
Da ist das Feld kein Trinkgeld so groß und nimmt die obere Hälfte des gesamten Bildschirms ein. Also niemand kann das übersehen. Wenn einem das mit diesen Prozenten nicht gefällt, weil man keinen Kopf rechnen kann, gibt es immer eine Taste, mit der man umschalten kann und kann auch einen direkten Betrag eingeben.
Das ist natürlich immer so eine angespannte Situation, wenn du da auf dieses Display starrst, wenn es ums Trinkgeld geht für dich. Man will dann ja auch nicht so geizig sein, man will aber jetzt auch nicht auf einmal zig Euro Trinkgeld geben.
Ja, und ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viel Zeit und will dann auch nicht da irgendwie rumdaddeln auf dem Gerät und irgendwie noch sechsmal rumdrücken. Ich weiß das ja unter Umständen noch gar nicht. Manchmal schlagen die Geräte irgendwie 20-30% Trinkgeld vor. Auch unsere Hörerin Susanne findet das viel zu viel. Sie denkt da eher so an 5-10%. Ich mit meinen Rechenkünsten wäre da sowieso sofort überfordert, irgendwie das auf die Schnelle auszurechnen. Also es gibt da verschiedene Meinungen zu. Das waren jetzt mal drei Perspektiven von euch zu diesem Thema digitales Trinkgeld, die wir uns rausgepickt haben.
Danke jedenfalls für eure Meinung und wenn ihr Feedback oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns immer gerne, entweder per Mail, WhatsApp oder direkt bei Spotify. Die Kontaktdaten stehen in der Folgenbeschreibung und wir im Team, wir lesen wirklich alles.
Und sagen jetzt erstmal bis morgen, dann hören wir uns nämlich in dieser Kombination wieder, Moritz und ich. Bis morgen, tschüssi.
Startet gut in die neue Woche.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.